Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuesten Folge, die heute über Kenia gehen soll. Denn wer mir auf Social Media folgt, der weiß, dass ich im letzten Monat in Kenia war und mir dort ein bisschen die Landwirtschaft angeschaut habe. Man kann sagen, ich habe das Leben mit einem großen Löffel genossen. Denn das hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschrieben. Maja, du genießt das Leben mit einem großen Löffel. Und ich glaube, damit meint sie, dass ich, wenn ich etwas sehe, was mir gut tun würde oder woran ich Spaß haben könnte oder was mich glücklich macht, dass ich dann solche Situationen auch wahrnehme. Genauso war es mit Kenia. Ich bin relativ spontan mitgeflogen mit einer meiner besten Freundinnen. Ihr Name ist Caroline Flor. Und sie ist auch heute hier zu Gast. Sie wird sich gleich noch ein bisschen mehr vorstellen. Und sie hat beruflich in Kenia zu tun und hat eine ganz, ganz tolle Reise geplant für ihre Eltern eigentlich, weil ihre Eltern nach langer Zeit mal sie dort besuchen kommen wollten. Ihre Mutter war schon einmal da, ihr Vater war jetzt zum allerersten Mal da und natürlich hat sie sich richtig viel Mühe gegeben mit der Planung und ihre Eltern haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und deswegen war es ihr auch wichtig, dass wir dort ein bisschen die Landwirtschaft kennenlernen. Und ich habe mich dann quasi einfach dem fertigen Plan angeschlossen und bin dann mitgeflogen. So, und weil ich dort so viel erlebt habe und das Land kennenlernen durfte, dachte ich mir, das möchte ich gerne mit euch teilen. Und dafür habe ich mir die Expertin höchstpersönlich eingeladen, Caro. Und Caro, ich möchte, dass du dich natürlich gleich länger vorstellst. Jetzt musst du, wie alle meine Gäste, erstmal die 3 oder bei dir sogar 4 kurzen Einstiegsfragen beantworten. Vorher möchte ich noch ganz kurz erzählen, wer ich bin. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und bin seit einigen Jahren selbstständig mit Podcasten. Ich habe diesen Jung- und Landwirten-Podcast, in dem ich mir immer Gäste einlade, die mich inspirieren, Landwirte, Landwirtinnen einlade, die mich inspirieren. Und ich möchte, dass wir Brücken schlagen zu denjenigen, die vielleicht weniger mit der Landwirtschaft zu tun haben oder für die Landwirtschaft brennen. Und die möchte ich inspirieren. Und dann habe ich noch den 63-Hektar-Podcast mit dem NDR zusammen. Ich moderiere, ich halte Vorträge und freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, mit der heutigen Folge möchte ich gerne die Landwirtschaft in Kenia vorstellen. Ich möchte, dass man einen Einblick von dem Land bekommt. Ich möchte wissen, wo liegen denn die Herausforderungen, wo liegen vielleicht aber auch die Chancen? Was braucht es, damit die Landwirtschaft vielleicht doch ein bisschen fortschrittlicher wird? Was wird importiert, was wird exportiert? Ich habe ganz, ganz viele Fragen und ich finde, wir können einfach mal anfangen. Lieber das Leben mit einer Giraffe oder einem Elefanten tauschen?
In jedem Fall mit einem Elefanten. Das sind mit meine Lieblingstiere. Ich finde, das sind unglaublich soziale Tiere, die in Herden leben, die man ein Gedächtnis nennt, weil die Elefanten so ein riesiges Gedächtnis haben. Elefanten, ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Tiere. Auf jeden Fall Elefanten.
Okay, ich... Gott, ich weiß gar nicht, mit wem würde ich denn gerne tauschen? Die Frage ist gut, ne? Ich glaube, ich würde mal mit einer Giraffe tauschen, weil dann habe ich einen langen Hals und kann jedem Nachbarn über den Zaun schauen. Und ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, groß zu sein. Und vielleicht, gut, mit einem Elefanten wäre ich auch groß. Ich finde, Giraffen haben auch so schöne Wimpern und sie galoppieren so witzig durch die Gegend. Irgendwie stelle ich mir das Leben als Giraffe sehr, sehr albern und ulkig vor. Und auf so ein Leben hätte ich Lust. Deswegen tausche ich mit der Giraffe. Lieber für immer mit den Händen essen oder lieber mit Besteck? Zumindest, wenn du dort in Kenia bist. Ich habe dich ja beobachtet. Du bist ja richtig einheimisch, wenn du da bist. Und dann mampfst du da einfach mit deinen bloßen Händen. Für was würdest du dich entscheiden?
Ja, meine gute kenianische Freundin und Mentorin sagt immer, man hat die Gabel eigentlich schon mit der eigenen Hand und ich würde immer mit Händen in Kenia essen. Es manscht sich auch
gut. Das manscht sich so gut. okay. Lieber nach Mombasa zum Beach oder den Mount Kenya besteigen?
Ich liebe die Strände in Kenia. In Mombasa will ich jetzt nicht an den Strand, weil das zu ruhig ist und gibt es auch gar nicht so tolle Orte. Ich würde jetzt aktuell den Mount Kenya vorziehen. Erstens, weil ich ihn noch nicht komplett bestiegen habe. Und zweitens, weil die Landschaft drumherum einfach so unfassbar toll ist. Und wenn man quasi so Regenwald am Berg hat und da auch eben Bergelefanten hat, wenn man es möchte. Und die ganz tolle Tee, der da angebaut wird und so weiter. Und deswegen würde ich, glaube ich, den Mount Kenia vorziehen.
Okay. Ich würde, glaube ich, lieber... Doch, ich würde auch, glaube ich, den Mount Kenia besteigen. Erstens, weil ich immer finde, dass mir das sehr gut stehen würde, so eine Wandermaus zu sein. Und ich habe das irgendwie noch viel zu wenig in meinem Leben gemacht. Wandert man da mehrere Tage hoch oder schafft man das in einem?
Nee, ich glaube, es braucht so 4-5 Tage.
Oh ja, dann finde ich das cool. So richtig mit Zelt aufschlagen und so Wildlife-Abenteuer-Wanderung, dann nehme ich das auch. Letzte Frage, du merkst, bei dir sind es 4 schnelle Fragen. Lieber in einem traditionellen Maasai-Dorf leben oder in Nairobi?
Also landschaftlich würde ich natürlich gerne irgendwie in der Savanne leben, aber kulturell finde ich vieles an den Maasai schwierig und Maasai sind sehr heterogen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Maasai-Stämme, aber Nairobi finde ich als Stadt, also meine absolute Lieblingsstadt. Ich bin ja kein Stadtkind, aber für eine Stadt ist es meine Lieblingsstadt, aber ich würde wahrscheinlich irgendwo dazwischen wählen. Wahrscheinlich irgendwas am Mount Kenya oder so.
Das darf man aber gar nicht. Das sind ja hier Schwarz-Weiß-Fragen. Jetzt kannst du nicht eine ganz neue Antwort
haben. Dann sage ich Nairobi.
Okay. Willst du noch einen Satz sagen, warum du im Maasai-Dorf leben schwierig findest oder was du an dem Stamm schwierig findest?
Also ich glaube, sehr viele alte afrikanische Stämme, die auch noch sehr traditionell leben und dazu gehören eben die Maasai-Stämme, die wir auch besucht haben, die sind in vielen Teilen sehr modern und auch sehr abhängig vom Tourismus, der da hinkommt. Aber in vielen Teilen auch noch sehr, sehr, vor allem was die Behandlung von Frauen angeht, sehe ich das sehr, sehr kritisch. Ne? Also in Kenia ist ja Polygamie legal, aber die Behandlung von Frauen ist halt in diesen Maasai-Stämmen, die wir gesehen haben, noch sehr, sehr traditionell und auch ja sehr zurückgewandt, ne?
Ja.
Und zivilisiert. Und,
ja, ich glaube, auf diese Frage alleine würde ich, glaube ich, schon eine ganze Folge füllen. Was ich an denen so wahnsinnig spannend fand, ist, dass ja da die Kühe so einen hohen Wert haben und dass, wenn ein Mann eine Frau verlässt, dann hinterlässt er ihr 3 Kühe. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, gut, dann wird sie die kurz ein bisschen melken und dann will sie irgendwann Fleisch essen und dann schlachtet man die und dann hat sie ja dann doch nichts mehr davon. Also es ist ja dann nur eine kurze Zeit irgendwie eine Unterstützung. Und dann wurde mir erzählt, dass man die gar nicht schlachtet, sondern dass man so eine Hauptader kennt und dort zapft man den Blut ab und dann trinken die eigentlich nur das Blut von dieser Kuh und das Tier wird gar nicht richtig geschlachtet. Also das war für mich was ganz Neues, das hatte ich vorher noch nie gehört.
Ja, also die Maasai sind traditionell pastorale Stämme, die halt mit ihren Tieren wandern und die grasen lassen und haben sich traditionell ernähren die sich nur vom Blut und der Milch der Kühe und der Ziegen. Das hat sich aber gewandelt in den letzten Jahren und es gibt extrem viel, insbesondere in der Maasai Mara, in der Savanne, wo wir waren, wo wir Safari gemacht haben, gibt es immer mehr Stämme, die nicht mehr so traditionell leben, sondern extrem viele Kühe haben und die auch verkaufen und damit auch handeln. Also wenn die dir das erzählen, muss man mal gucken, ob sie dir die Turi-Geschichte erzählen oder die wahre Geschichte. Aber
jetzt aber nicht so weit aus, sondern wir fangen jetzt erstmal von vorne an. Jetzt musst du dich erst einmal bitte vorstellen. Ich weiß, du kannst zu jeder Frage wahnsinnig ausholen, deswegen wir müssen da Struktur reinbringen. Erst einmal möchte ich, dass du dich meinen Hörern vorstellst und erzählst, wer du bist und wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist. Und dann möchte ich natürlich wissen, so was hat dich nach Kenia verschlagen?
Also ich bin Caroline Floyd und auf einem Hof groß geworden. Das Ganze dann ja von der Limaya. Mhm. Unsere Eltern haben auch gemeinsam den Betrieb. Und dadurch habe ich natürlich immer einen direkten Bezug zur Landwirtschaft gehabt. Und das schwingt auch bei jedem Lebensweg, den ich bis jetzt so gegangen bin, schwingt das immer so mit. Und ist auch immer das, was mich am meisten branchentechnisch interessiert, obwohl ich gar nicht aktiv in der Landwirtschaft tätig bin. Aber es ist irgendwie das, was mich immer am meisten inspiriert und interessiert, weil ich einfach so ein totales Land- und Bauernkind bin, wenn man so möchte.
Schon immer irgendwie wegweisend.
Ja, genau.
So eine landwirtschaftliche Heimat und Wurzel zu haben, ja.
Ja, genau. Ich wollte erst lange Medizin machen und irgendwie zu Ärzte ohne Grenzen. Also mich hat irgendwie das Leben am anderen Ende der Welt und in anderen Ländern immer inspiriert. Habe mich dann aber irgendwie gegen das Medizinstudium entschieden und habe eine Mischung aus Politik, Entwicklungszusammenarbeit und VWL studiert in Holland. Und im Rahmen dieses Studiums bin ich nach Kenia gereist und habe dort auch ein kleines Modestartup gehabt mit zwei Freundinnen, Anfang 20, was ich dann alleine weitergemacht habe, als ich nach Berlin gegangen bin nach meinem Studium. Ja, und dann war ich ein paar Jahre bei Volt in der Politik. Und jetzt arbeite ich für eine Organisation, die in Startups investiert in Afrika, spezifisch aktuell Ostafrika. Und das ist auch so wieder so der Full-Circle-Moment. Ich bin extrem inspiriert vom Unternehmertum und von Gründung allgemein. Ich glaube auch, dass das der bessere Weg der Entwicklungszusammenarbeit und auch der Entwicklung allgemein ist, wenn man eben in Ideen und in Menschen investiert und in Arbeitsplätze. Und wenn man nicht in Projekte investiert, die in vielerlei Hinsicht irgendwie auch Abhängigkeiten schaffen. Und deswegen bin ich zu dieser Organisation gekommen. Und unter anderem haben wir auch ein Agrarunternehmen. Dazu kann ich aber gleich noch mehr erzählen.
Also ein Agrarunternehmen, was ihr unterstützt.
Was wir investiert sind, genau.
Ja, genau, so rum. Okay, eher spannend. Ich finde, man hört aus deinem, was du gelernt hast, dass du ein Gutmensch bist. Ärzte ohne Grenzen, Entwicklungsarbeit, du magst es zu helfen.
Ja, das ist lieb, dass du es so ausdrückst. Aber macht's auch.
Das stimmt, kannst du ruhig annehmen. Was würdest du denn sagen für Menschen, die noch nie in Kenia waren? Und ich gehe davon aus, dass es einige sind. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche schon in Afrika waren, vielleicht in Südafrika und vielleicht, was würdest du sagen, ist noch so das Land, was so viele sich in Afrika anschauen?
Ich glaube, viele Deutsche reisen nach Tansania, Namibia und nach Ghana.
Ja, Namibia hätte ich jetzt auch noch gesagt. Und für diejenigen, die noch nie da waren, was würdest du sagen, wie würdest du dieses Land beschreiben in 3 Wörtern?
Unglaublich vielfältig, landschaftlich sowie kulturell, unglaublich offen für Neues und für Innovation und Aufbruch, also noch vielfältig offen und zukunftsgewandt. Also nicht angstgetrieben, sondern hoffnungsgetrieben und von der Zukunft getrieben. Das würde ich sagen.
Ja, okay, darf ich auch, weil ich war ja auch da. Ich antworte jetzt auch spontan auf die Frage. Ich würde sagen bunt, weil die Menschen so unfassbar schöne, bunte Mode tragen. Und ich finde, dadurch, dass das Land so teilweise eintönig manchmal ist, zumindest wenn man in Nairobi ist, in der Stadt, leuchten die Menschen so durch die Farben. Das finde ich unglaublich schön. Ich würde als zweiten Begriff sagen, ich weiß, dass du es nicht magst, aber schon Armut. Also einem begegnet einfach, also man wird damit konfrontiert, dass es eben so ein Leben gibt in Hütte, ohne fließend Wasser, ohne Stromanschluss, ohne dem, was wir so gewöhnt sind. Also schon Armut. Und das dritte, Herzlichkeit. Also ich finde, dass die Menschen ja was ganz Nahbares haben. Man hat das Gefühl, man ist sehr willkommen, super gastfreundschaftlich. Ja, also man denkt sich ja eigentlich so, ich müsste was mitbringen, ich möchte euch was geben. Und trotzdem sind die eigentlich immer diejenigen, die mehr gebend sind. Also das fand ich bereichernd, die Menschen dort kennenzulernen. Du kennst es natürlich auch aus der beruflichen Sichtweise und Perspektive. Und du hast jetzt gerade so sehr beruflich auf das Land geschaut. Und ich jetzt gerade, glaube ich, eher so touristisch.
Ja, ich glaube, ich habe auch so eine ganze Reise da mitgemacht, ne? Also als ich das erste Mal nach Afrika gereist bin, insbesondere, also das erste Mal war ich in Uganda, hat mich natürlich auch die Ungleichheit und auch die Armut erschrocken. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin da auch mit einem sehr, also erschrocken, eher bestätigt in vielen Teilen, weil man natürlich auch viel, wenn man irgendwie groß wird, hier so in unserer Schulbildung, erfährt man ja nur viel Negatives über den afrikanischen Kontinent. Und also es gibt sehr viele Negativbilder, die irgendwie nach außen gestrahlt werden, ne? Also politische Unruhe und viel Armut und hungernde Kinder und Korruption.
Krankheiten,
Korruption, all sowas. Und
Hunger.
Aber auf der anderen Seite muss man das natürlich immer in Relation sehen, ne? In was für einer Wohlstandsgesellschaft wir auch leben. Und es ist natürlich so, zum Beispiel die Maasai, die haben viele alte kulturelle Bräuche und leben auch noch viel in so Lehmhütten. Das wird aber auch oft arm gehalten, muss man halt auch sagen. Also es gibt extrem viele Strukturen, die arm gehalten werden, weil dann immer Gelder fließen. das ist auch eine riesige Kritik an, wie wir diesen Kontinent sehen, halt eben nicht auf Augenhöhe, sondern irgendwie, wir müssen helfen und wir müssen denen was geben. Das wird natürlich auch schamlos irgendwie ausgenutzt. Auf der anderen Seite sind die unglaublich zukunftsorientiert und zukunftsgewandt, weil natürlich die Probleme, mit denen die sich dort auseinandersetzen, da komme ich auch gleich nochmal zu, wenn wir über das Thema Landwirtschaft sprechen, da geht es eben nicht nur um, ob jetzt bio oder konventionell, sondern da geht es um elementarere Sachen wie, kann ich damit meine Familie ernähren und kann ich überhaupt einen Ertrag aus meinem Hektar Land rauskriegen, den der Boden eigentlich hergeben würde, hätte ich die Mittel dazu. Ne? Also die Fragen sind so viel grundsätzlicher und dadurch ist natürlich auch es ist keine angstgetriebene Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die können nicht so tief fallen, sondern es geht immer nach vorne. Es geht nur nach vorne, ne? Es geht nicht zurück und es ist die Frage, ob das oder das, sondern Hauptsache nach vorne irgendwie. Und das finde ich extrem inspirierend. Und die Maasai beispielsweise jetzt auch, als, ne, wenn man so von Armut spricht, die meisten Menschen dort.
Glaubst du, wir müssen noch ein bisschen mehr erklären, wer Maasai ist?
Also die Maasai ist ein Urstamm in Kenia. Und es gibt, wie gesagt, sehr viele unterschiedliche Maasai-Stämme. Insgesamt hat Kenia über 60 Sprachen und über 40 Stämme in dem Land, was durchschnittlich ist für Afrika. Und wenn ich sage Sprachen, dann meine ich Sprachen und nicht Dialekte. Also die haben zum Teil nichts miteinander zu tun. Und der Maasai-Stamm lebt noch sehr, sehr traditionell. Das ist ein sehr, sehr stolzer Stamm, den natürlich auch viel Land weggenommen wurde während der Kolonialherrschaft, was sie sich auch wieder zurückgeholt haben. Sie gelten so als sehr, sehr stolze Kämpfer. Es gibt einfach Stämme, die sind mit der Zivilisation mitgegangen. Und dann gibt es Stämme, die sind es halt nicht unbedingt. Und das ist halt so ein bisschen absurd, weil du dann so alte Gebräuche oft noch hast. Dann tragen die aber alle irgendwie importierte Nike-Sneaker, die irgendwie Secondhand gekauft werden. Alle haben so ein Smartphone und nutzen kein Bargeld, sondern überweisen sich Geld mit M-Pesa, also mit mobilem Geld. Ne? Und da sieht man dann auch, dass so Entwicklungsetappen, wo wir Jahrhunderte für hatten, dass die teilweise im Schnelldurchlauf irgendwie durchlaufen werden und die Kultur erstmal hinterherkommen muss in vielen Bereichen. Ne?
Ja, und, okay. Lass uns einmal so einen kleinen Überblick geben, beziehungsweise ich breche einem alles gerne sehr, sehr stark runter. Gib uns gerne mal 5 Fakten, was man über das Land wissen sollte.
Okay, also, das eine habe ich gerade schon genannt. Es gibt über 60 Sprachen und 40 Stämme. Die meisten meiner Freunde sprechen mindestens 2 Sprachen. Das sind die 2 Amtssprachen, das sind Englisch und Swahili. Es ist ja ein ehemaliges, gehört ja zum British Empire, also war ein englisches Kolonialgebiet oder britisches. Und deswegen ist Englisch auch sozusagen eine nationale Sprache und wird auch in den Schulen gelernt. Und Swahili ist so die Hauptsprache, die meisten Leute sprechen, die Schulbildung bekommen, obwohl eigentlich in den meisten Schulen auf Englisch unterrichtet wird und nicht auf Swahili. Und dann oft sprechen sie eben noch 2 weitere Sprachen, die mit ihrer kulturellen, ethnischen Herkunft zu tun haben, also mit ihrer Stammesherkunft. Ja.
Ja.
Heutzutage, okay. Was ich extrem passe.
Okay. Ja,
das ist das eine.
Ja.
Das heißt, dass seit der Unabhängigkeit, also seitdem Kenia unabhängig von Großbritannien ist und ein eigener souveräner Staat, gibt es kein Jagen. Also Jagen ist absolut verboten. Und der kenianische oder die kenianische Politik legt extrem viel Wert auf Ökotourismus, wenn man so möchte, und auch Naturschutz. 8% der Fläche steht tatsächlich in Kenia unter Naturschutz. Wir sind auch durch sämtliche Nationalparks und Reservate durchgefahren, wenn du dich erinnerst. Haben ja auch echt viel Strecke gemacht in den 10 Tagen. Und die 3 letzten weißen Rhinoceros-Arten gibt es in Kenia.
Vielen Dank für den 2. Fakt. Hast du einen 3?
In Kenia gibt es die Great Migration. Das ist eins der Naturwunder Afrikas. Und das ist eine Wanderung von Tieren, insbesondere Gnus und Zebras, von den Serengeti in die
Masai Mara. Ich liebe das Wort Gnus, das klingt so süß.
Ja, also genau, Wasserbüffel, die jedes Jahr passiert und man weiß nicht genau, warum. Es hat natürlich irgendwie, also wahrscheinlich aus Gründen der Vegetation, aber warum die Tiere das machen ist und warum die das jedes Jahr so machen, das ist irgendwie total unklar. Also man weiß ja, bei Elefanten haben die ja Migrationsrouten und die ändern sich irgendwie bei 40 Jahre lang eigentlich nicht. Aber warum die Gnus so wandern, und das ist irgendwie nicht richtig klar.
Von wo nach wo wandern sie denn? Das sind doch diese typischen Bilder, die man kennt, dass so diese Gnus durch diesen Fluss springen und sich gegenseitig irgendwie fast tot trampeln, und diese Videoperspektive von oben, diese Vogelperspektive, wie dieser riesige Schwarm an Tieren ja durch die Safari rennt. Weiß man, wohin die wollen?
Ja, die bewegen sich im Kreis. Also die wandern quasi über die tansanianische, kenianische Grenze, über in die Masai Mara, und wandern dann wieder zurück in den Serengeti. Das braucht genau ein Jahr. Und der Höhepunkt sind immer diese River Crossings an der Masai River, wo diese Flussüberquerung, von denen du gerade gesprochen hast, und die passieren meistens so im Juni, Juli. Und ich habe auch mal eine gesehen, habe da, glaube ich, 3 Stunden drauf gewartet, dass sie endlich losgeht. Und dann hörte es auch über Stunden nicht auf. Und eigentlich ist das ein totales es ist ja wie so ein Schlachtbetrieb, wenn man so möchte, weil sie sich auf der einen Seite selbst zertrampeln, und natürlich die Krokodile, für die ist das natürlich gefangenes Fressen.
Oh Gott, das wäre ja, man müsste denen einfach mal sagen, hey Gnus, entspannt euch, ihr rennt übrigens im Kreis, irgendeiner muss das mal herausfinden, und dann muss einer mal anfangen, stehen zu bleiben. Ich frage mich, wann die Evolution soweit ist. Okay, hast du noch weitere Facts?
Ja, die erste afrikanische Nobelpreisträgerin kommt aus Kenia. Kenia hat auch die besten Marathonläufer und besten Läufer der Welt.
Wow, kennt man ja auch die Bilder dazu.
Genau, und ja, und es gehört zu den, also sich am schnellsten entwickelsten Ländern Afrikas. Man redet vor allen Dingen wirtschaftlich immer von den Big Four. Dazu gehört Ägypten, Nigeria, Südafrika und Kenia. Und Kenia ist dabei auch, was Investitionen und Privatinvestitionen, insbesondere im Startup-Bereich betrifft, gerade auch die 4 zu überholen und an Platz 1 zu kommen, hat es auch teilweise in den letzten Jahren. Also es ist ein extrem sich schnell entwickelndes Land, und was immer mehr Startups anzieht und Privatinvestitionen anzieht. Ja, das will ich noch dazu sagen.
Okay.
Und eine sehr stabile Demokratie, würde ich sagen.
Ja, okay. Mhm. Also mir war ganz, ganz wichtig, bevor wir auf die Landwirtschaft schauen, dass wir einmal diejenigen abholen, die vielleicht auch noch nie im Land waren und auch erstmal so die Basic Facts so gehört haben müssen. Also vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und jetzt wird es auch über die Landwirtschaft gehen. Und ich möchte natürlich erstmal wissen, wie kann man sich denn die Landwirtschaft da vorstellen? Mein heutiger Werbepartner ist Continental, und ich persönlich habe echte Heimatgefühle gegenüber Condi, denn als kleines Kind habe ich immer in diesen riesigen Treckerreifen gespielt, und auf denen stand nun mal immer ganz fett Continental, und ich glaube, daran liegt das, dass ich dieser Marke so verbunden bin. Continental ist übrigens seit 2017 wieder auf dem Markt. Und warum passt Conti so gut zu meinem Jung- und Landwirt im Podcast? Ja, weil sie uns gerade in Zeiten von Dürre, Überschwemmung und Bodenerosion unterstützen. Denn wir in der Landwirtschaft sind ja darauf angewiesen, dass wir mit unseren schweren Maschinen und schweren Treckern mit den Reifen immer perfekt auf die Gegebenheiten auf dem Feld abgestimmt sind. Denn wir wissen alle, ein gesunder Boden ist die Grundlage unserer Arbeit, und um den zu erhalten, sind wir auf Partner wie Continental angewiesen, die uns nämlich mit Reifen versorgen, die den Boden schonen und eben nicht verdichten. Und nicht nur das, sondern sie passen sich auch unseren Feldwegen an, den Beschaffenheiten auf unseren Feldwegen, das ich natürlich richtig gut finde, weil ich möchte nicht durch ein Schlagloch fahren und durch die halbe Treckerkabine geschüttelt werden. Ihr Lieben, auf die Reifen von Continental gibt es übrigens eine 10-jährige Garantie, und falls ihr noch mehr Informationen zu Continental haben möchtet, dann schaut auch einfach mal gerne auf deren Webseite vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Wie kann man sich denn die Landwirtschaft da vorstellen?
Also der durchschnittliche Betrieb, hier sind es ja 63 Hektar.
Ja.
Die durchschnittliche Betriebsgröße dort ist unter einem Hektar. Also ich glaube 3 Acres, das sind ungefähr 0,8 Hektar oder so. Es ist unglaublich fruchtbarer Boden, viel Vulkanboden auch. Und sie sind teilweise marktführend, und die größten Exportgüter, die sie haben, sind Tee, Kaffee, Blumen, insbesondere Rosen. Und auch frische Früchte, ne? Und das sind aber so da, wo sie wirklich so Marktführer sind. Also vor allen Dingen im Tee- und Blumenbereich ist Kenia ganz weit vorne mit.
Ich finde das echt krass für so ein Land, was so kleinstrukturiert aufgeteilt ist, so unter 1 Hektar Betriebe, dass sie dann trotzdem so produktiv sind und zu einem Export also Exportgüter haben. In der Landwirtschaft finde ich irgendwie echt erstaunlich. Ja.
Ja, also anders ja auch, das ist ja auch eigentlich bezeichnend dafür. Ich meine, 80% der Menschen in Kenia sind, oder der Haushalte in Kenia sind abhängig von der Landwirtschaft und arbeiten in der Landwirtschaft. Das trägt, glaube ich, zu 23% des Bruttosozialprodukts bei. Und es sind 60% der Exportgüter sind landwirtschaftliche Produkte. Und das sagt ja aber auch aus, dass das ein Entwicklungsland ist, ne? Weil viele Länder, wo die Exportgüter und auch das Bruttosozialprodukt noch so viel Landwirtschaft hat, sind in der Regel Entwicklungsländer. Und nichtsdestotrotz kommt Kenia, wie viele andere afrikanische Länder auch, dem eigentlichen landwirtschaftlichen Potenzial überhaupt nicht nahe, weil sie einfach in vielen Bereichen strukturelle Probleme haben und auch Ungleichverteilung von Grundbesitz und so weiter. Aber eigentlich könnten sie noch viel mehr. Auf der anderen Seite wird aber auch extrem viel importiert und in den letzten Jahren auch immer mehr, insbesondere Mais und Weizen und Reis. Weizen ganz vorne weg.
Dass trotzdem Mais importiert wird, wenn jeder Mais anbaut.
Ja, natürlich, aber es gibt natürlich, wie in jeder Marktwirtschaft, in dieser globalisierten Welt wird natürlich auch viel importiert. Ne? Wir importieren ja auch extrem viel. Ich glaube, 8% unserer Produkte, oder wir haben ein Dependency Ratio auf landwirtschaftliche Produkte von 8% und Kenia liegt es bei 15%.
Was soll das genau bedeuten?
Import Food Dependency Ratio. Das heißt, die Abhängigkeit von
anderen Ländern.
Von anderen Ländern und von Essensimporten.
Ja.
Mäuler zu stopfen, wenn man so möchte.
Ja.
Problem ist nur, dass sie viel, viel zu viel aktuell importieren und zu wenig oder unter ihrem Potenzial exportieren. Und das ist natürlich schädlich. Und was kann man noch sagen? Also es gibt natürlich extrem viele große Farmen.
Große Farmen?
Ja, sehr viele große Farmen und sehr viele multinationale Unternehmen auch, die dort tätig sind, insbesondere im Bereich wie Tee oder so. Das heißt zum Beispiel Unilever oder Lipton oder so, ne? Die haben große Ländereien, dann gibt es alte politische Eliten, die sehr, sehr viel Land haben. Dazu kann ich gleich noch mehr sagen, aber sonst gehört halt sehr vielen Menschen sehr, sehr, sehr wenig Land. Und oft gehört es ihnen auch nicht unbedingt selbst, sondern es wird halt gepachtet.
Ne? Nochmal, sehr, sehr wenig Menschen gehört sehr, sehr vieles Land, oder? So rum.
Ja, genau. Also sehr wenig Menschen gehört sehr viel Land. Und die Kleinbauern haben halt viel zu wenig Land, als dass sie es irgendwie beleihen könnten und da was auch richtig was draus machen könnten.
Und man kann auch sagen, dass die Landwirte im Schnitt relativ alt sind. Ich glaube, über 50. Mhm. Und dass 80% der Landwirte Landwirtinnen sind. Hier würde es jetzt schon richtig Sinn machen zu gendern.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, die meisten meiner Freunde, deren Eltern waren Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und die haben dann mit sehr viel Arbeit dafür gesorgt, dass ihre Kinder zur Schule und zur Uni gehen wollten und sehr viele der jungen Leute wollen eigentlich nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten und ziehen natürlich in die Großstadt und versuchen sich da selbstständig zu machen, einen Job zu finden und hoffen natürlich auf eine bessere Zukunft, weil das Leben in der Landwirtschaft dort, wenn du Kleinbauer aus einer Kleinbauerfamilie kommst, ist natürlich auch ein Leben in Armut, das kann man nicht anders sagen. Ja,
ja und auch ein sehr, sehr hartes Leben noch, ne? Es ist ja alles noch Handarbeit und gebückte Arbeit, ja, schweißtreibende Arbeit und wenn ich die Frauen, also die Betriebe, die wir besichtigt haben oder besucht haben, wenn man die gesehen hat, ich habe die so alt geschätzt, weil die sich schon so kaputt gearbeitet haben, das kann man nicht mehr mit unserer Landwirtschaft hier vergleichen, wie ich finde. Können denn die Menschen von der Landwirtschaft dort leben?
Nein, aktuell würde ich sagen nicht. Es war auch schon mal anders, aber aktuell würde ich sagen nicht, weil sie oft gehört ihnen das Land nicht selbst, sondern sie bewirtschaften es und haben extrem hohe Pachten, die sie zahlen müssen. Sie haben oft nicht die Möglichkeiten, richtiges Saatgut zu bekommen oder richtigen Dünger oder guten Dünger. Das ist ein Riesenproblem. Und sie haben natürlich eben auch nicht die Kaufkraft, um irgendwie auf den, oder können es nicht gut aggregieren, weil die Strukturen eben so klein sind, dass sie es irgendwie auf den Exportmarkt bringen. Ne? Aber es kommt dem Potenzial des Landes und den klimatischen Bedingungen und des Bodens überhaupt nicht nahe. Ne? Also eigentlich wären sie wahrscheinlich, wären viele afrikanische Länder absolute Marktführer und wären viel, viel besser im Anbau landwirtschaftlichen...
Weil das Potenzial da ist, aber sie schöpfen es noch nicht aus.
Sie können es nicht ausprobieren, weil die Strukturen nicht gegeben sind, ja.
Okay, dann würde ich jetzt gerne noch wissen, wie sieht es denn eigentlich mit der Erntetechnik aus? Gibt es da überhaupt Technik oder wie kann man, wenn man auf die Felder schaut, wie sieht da die Arbeit aus?
Die meisten Kleinbauern arbeiten natürlich per Hand und das ist je nach Produkt eben mal einfacher, mal schwieriger. Beim Tee ist es natürlich, man steht gerade, man hat maximal 5 Kilo hinten auf dem Rücken. In so Körben sammelt man den Tee und aggrediert den. Da ist es natürlich nicht so harte körperliche Arbeit, aber bei Mais und auch bei Bohnen und sowas ist es natürlich viel und auch Kartoffeln ist es viel körperliche Arbeit.
Weil du gebückt bist, weil du buddeln musst, im Dreck stehst. Ja, das ist bei Tee. Wir standen ja selber auch auf so einer Teeplantage und durften auch ein bisschen pflücken. Hast du schon recht, das ist so auf Bauchhöhe und ja, einfach sozusagen eine einfache Bewegung, aber es ist natürlich trotzdem 12 Stunden am Tag da durch die Reihen zu laufen. Also wahnsinnige Arbeit, ja.
Wo du ja auch gesehen hast, dass sie da, wo wir waren, dass sie morgens bis so, würde ich sagen, so 11, 12 Uhr alle auf den Feldern waren und dann nachmittags nicht mehr.
Ne? Ja.
Also, dass in der Hitze dann auch nicht mehr gearbeitet wird, sondern dass halt früh oder wie auch bei der Erdbeernte hier eben früh oder spät abends geerntet wird. Und dann gibt es natürlich aber auch noch ganz andere Dimensionen, also riesige internationale Unternehmen und riesige alte Grundbesitzer und Landowner, die im sehr großen Stil Landwirtschaft betreiben. Und die haben natürlich auch alle technischen möglichen Hilfsmittel dafür. Und das ist eben, das ist, finde ich, eigentlich immer das Erschreckende, ist so die Schere zwischen Arm und Reich in den Ländern, als die tatsächliche Armut. Halt im Agrarbereich dort kein Mittelstand. Man kann in dem Land auch Betriebe sich angucken, die hocheffizient sind und hochqualitative und quantitative Produkte produzieren und exportieren mit den neuesten Hilfsmitteln und dem neuesten technischen Fortschritt. Und da kann man aber auch Landwirtschaft sehen, die wir eigentlich nur noch aus Kriegszeiten kennen. So,
ne? Ja, ist echt so eine Zeitreise gewesen. Ist wirklich eine Zeitreise gewesen.
Wir haben uns natürlich auch, weil ich wollte ja auch, dass ihr ein realistisches Bild bekommt. Ich hätte euch auch zu irgendwelchen großen Farms nehmen können, ja, wo irgendwie sehr, sehr wenig Leuten sehr, sehr viel Land gehört. Das hätte ich euch natürlich auch alles zeigen können. Und dann wärt ihr wahrscheinlich auch landschaftlich genauso begeistert gewesen wie sonst auch. Aber das ist natürlich nicht die Realität und spiegelt auch nicht das wieder,
wie die,
was die größten Herausforderungen sind, aber auch die größten Chancen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es, und das finde ich, würde ich auch gerne nochmal an dieser Seite sagen, und das ist auch für mich immer so das Inspirierendste, im Agrartech-Bereich extrem viele kleine Unternehmen, die sich diesen Strukturen anpassen. Also die sehr viel machen, damit Kleinbauern bessere Erträge erzielen können. Und mit einem diesem Unternehmen sind wir auch, mit einem dieser Startups sind wir auch gereist und die extrem viel machen, damit eben Kleinbauern größere Erträge erzielen können und auch einen besseren Lebensunterhalt haben. Das sind dann ganz smarte Technologien, also von Precision Farming für Kleinbauern gibt es Lösungen, bis hin zu Tröpfchenbewässerung für Kleinbauern gibt es Lösungen, bis hin zu Kreditfinanzierung von Kleinbauern, also noch und nöcher, ne? Und alles ist irgendwie digitalisiert mit sogenannten Field Agents. Ja, was ich auch noch sagen will, es war ein Kenia mal so, dass es sehr viele Genossenschaften gab. Wenn jetzt irgendwer zuhört und sich so denkt, so ja, aber warum organisieren die sich denn nicht in Genossenschaften? Dann haben die irgendwie eine größere Kaufkraft. Das ist auch oft, also vor allen Dingen in den 80ern so gewesen, dass es viele Genossenschaften gab. Die wurden dann aber von, wenn man so möchte, so von Großunternehmern und großen Grundbesitzern eben auch niedergemetzelt. Also einfach, denen wurde das Leben so schwer gemacht, dass es halt eben auch irgendwie diese Genossenschaften zerstört hat.
Ihr lieben Muscheln, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich dachte mir, das reicht jetzt erstmal für den ersten Teil und deswegen mache ich hier jetzt einen Cut und ihr könnt nächste Woche weiterhören. In der nächsten Folge geht es immer noch über Kenia und wir sprechen zum Beispiel darüber, gibt es in Kenia zertifiziertes Saatgut? Und wenn ja, was hat der Landwirt für einen Vorteil, wenn er an zertifiziertes Saatgut kommt? Und was braucht die Landwirtschaft in Kenia, um sich weiterzuentwickeln? Wo liegen vielleicht noch Chancen? Also da gibt es nochmal einen ordentlichen Teil, den ihr dann nachholen könnt, den ihr dann nächste Woche hören könnt. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil und sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr merkt, das ist eine Folge, die wir digital aufgezeichnet haben. Ich finde, am Ende gewöhnt man sich dran, dass Caro mir digital zugeschaltet ist. Ich sage vielen Dank und diese Folge widme ich wie immer Sina und allen Reiselustigen, die wir jetzt vielleicht mit dieser Folge neugierig gemacht haben und die jetzt vielleicht auch mal wieder eine größere Reise planen wollen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.